Guten Morgen. Jeder von uns hat eine Geschichte. Und deine Geschichte begann nicht mit deiner Geburt. Deine Geschichte begann schon lange vor deiner Geburt, im Herzen Gottes mit einem Ja. Bevor du noch irgendetwas denken, tun oder sagen konntest, hat Gott Ja zu dir gesagt. Und dieses Ja hat dich ins Leben gerufen. Und aus diesem Ja heraus darfst du leben. Irgendwann wurde dieses Ja sichtbar, bekam einen Körper, Füße, Hände, machte seinen ersten Atemzug, lernte laufen, aber schneller als man denkt. Und heute sitzt du hier. Egal, was deine Eltern gemacht oder nicht gemacht haben, egal, was du erlebst oder nicht erlebt hast, ohne Gottes Ja gäbe es dich nicht. Und wenn wir uns Gottes Ja zu uns zuwenden, dann sehen wir uns genauso, wie wir wirklich sind. Im Laufe unseres Lebens versuchen wir, irgendwie unsere Identität zu finden. Wir fragen, wer bin ich? Wir schauen in ganz viele Spiegel, um diese Frage für uns irgendwie zu beantworten. Und die ersten Spiegel, die wir schauen, sind unsere Eltern. Wir schauen, was sie uns über uns widerspiegeln. Und dann schauen wir, was wir in anderen Menschen, die in unserem Leben aufkommen, uns widerspiegelt. Aber erst wenn wir uns in Gottes Licht wiederfinden und sein Ja in uns zu klingen beginnt, erst dann sehen wir uns richtig. Wir befinden uns auf unserer Reise durch die Samuel-Bücher und in diesen Büchern werden drei Geschichten erzählt. Die Geschichte von Samuel, die Geschichte von Saul und die Geschichte von David. Samuel haben wir schon kennengelernt. Bei Samuel muss ich immer ein bisschen an Gandalf denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein bisschen an Gandalf aus Herr der Ringe. Der alte, weise Mann, von allen respektiert und geachtet, der scheinbar als einziger den Überblick hat, was wirklich los ist. Und Samuels Stärke ist irgendwie seine vertraute Beziehung mit Gott und auch sein bedingungsloser Gehorsam Gott gegenüber. Seitdem er zum allerersten Mal Gottes Stimme gehört hat, kann er nicht mehr aufhören, auf diese Stimme zu hören. Das prägt sein Leben. Und heute, bei unserem heutigen Bibeltext, lernen wir die zweite Hauptfigur kennen, Saul. Und bei Saul, da muss ich immer ein bisschen an Anakin Skywalker denken. Diesen süßen, kleinen, begabten Buben da in Star Wars, der am Ende zum gefürchteten Darth Vader wird. Und auch Sauls Geschichte beginnt irgendwie süß und voller Hoffnung. Aber am Ende ist sie einfach nur tragisch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man am Anfang schon weiß, wie die Geschichte ausgeht, dann fällt es mir oft sehr, sehr schwer, irgendwie unbefangen in eine Geschichte einzutauchen. Wenn man schon weiß, wie es aufgeht, dann betrachtet man alles irgendwie durch diesen Blickwinkel heraus. Aber ich denke, der Autor dieser Bücher wollte, dass wir wirklich in diese Geschichte eintauchen, damit wir Saul kennenlernen. Dass wir nicht nur den wahnsinnigen, hochmütigen, bösartigen König sehen, wie er am Ende war, sondern auch den jungen Saul, der uns selbst vielleicht gar nicht so unähnlich ist. Damit wir daraus etwas auch über uns und für uns lernen können. Letzte Woche haben wir gehört, wie das Volk zusammenkam und sagte, wir wollen einen König. Alle anderen haben auch einen König, wir wollen auch einen König haben. Und Samuel war darüber gar nicht begeistert. Aber Gott sagte, wenn sie einen König wollen, dann sollen sie einen haben. Und genau hier geht es in unserem Text heute weiter. Damals lebte im Gebiet von Benjamin ein Mann namens Kisch ben Abgel. Er war wohlhabend und angesehen. Seine Vorfahren waren Zeror, Bechorat und Aphiach aus dem Stamm Benjamin. Er hatte einen Sohn namens Saul. Der war jung und stattlich und schöner als alle anderen jungen Männer in Israel. Außerdem war er einen Kopf größer als alle. Einmal waren Sauls Vater Kisch die Eselinnen weggelaufen. Da sagte er zu Saul: Nimm einen von den jungen Männern mit und suche sie. Da zogen sie durch das Bergland von Ephraim und das Gebiet von Salisha, fanden sie aber nicht. Dann zogen sie durch das Gebiet der Höhlungen und das der Benjamiten, ohne Erfolg. Als sie in die Landschaft Zuf, in der Gegend von Rama kamen, sagte Saul zu seinem Diener: Komm, lass uns umkehren. Sonst macht sich mein Vater mehr Sorgen um uns als um die Eselinnen. Doch der erwiderte: In dieser Stadt dort lebt doch ein angesehener Gottesmann. Alles, was er sagt, trifft sicher ein. Lass uns zu ihm gehen. Vielleicht kann er uns sagen, wo wir uns hinwenden sollen. Aber wenn wir hingehen, entgegnete Saul, was wollen wir ihm mitbringen? Unsere Brotbeutel sind leer und wir haben auch sonst nichts, was wir ihm geben könnten. Schau her, ich habe noch ein kleines Silberstück bei mir, erwiderte der junge Mann. Das will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns sagt, wohin wir gehen sollen. Damals sagte man in Israel: Komm, lass uns zum Seher gehen, wenn man etwas von Gott wissen wollte. Früher wurden die Propheten nämlich Seher genannt. Gut, sagte Saul zu seinem Diener, lass uns gehen. So gingen sie zur Stadt des Gottesmannes. Was ist euer erster Eindruck von Saul?
Eigentlich
ganz okay, gell? Ganz nett. Netter, sympathischer junger Mann, oder?
Bedacht.
Richtig, er denkt mit. Ja. Eine wohlhabende und angesehene Familie mit Stammbaum, also gute Herkunft. Saul wird als stattlich beschrieben und als schön, schöner als alle anderen jungen Männer in Israel. Er war offenbar auch ein bisschen hochgewachsen, ein Kopf größer als alle anderen. Und irgendwie auf dieser Suche zu tun, er wirkt eigentlich total sympathisch. Er hört auf seinen Vater und lässt sich schicken. Er war 30 schon zu dieser Zeit ungefähr. Also er lässt sich von seinem Vater schicken auf eine tagelange Suche. Und wie er merkt, dass er schon so lange dauert, dann macht er sich darüber Gedanken, dass sein Vater sich Sorgen machen könnte. Ja, und weil es so lange dauert, er ist irgendwie gewissenhaft und vorsichtig. Und er will seinem Vater keine unnötigen Sorgen bereiten. Ein netter Zug. Und wie der Knecht vorschlägt, zum Seher zu gehen, ist sein erster Gedanke: Was sollen wir ihm anbieten dafür? Das heißt, offenbar will er nicht andere Leute ausnutzen. Er möchte schon, dass jeder so bekommt, was er. Und wie der Knecht dann einen Vorschlag macht, hört Saul auf ihn und nimmt diesen Vorschlag an. Also erster Eindruck. Toll mit. Wer möchte gern diesen jungen Mann als Schwiegersohn haben? Auch Hände hoch. Warum nicht? Lesen wir weiter. Auf dem Weg zur Stadt hinauf trafen sie einige Mädchen, die gerade herabkamen, um Wasser zu holen. Ist der Seher in der Stadt? Fragten sie die Mädchen. Ja, er ist da, erwiderten sie. Beeilt euch. Denn gerade heute ist er gekommen, weil das Volk ein Opferfest oben auf der Höhe feiert. Wenn ihr in die Stadt geht, werdet ihr ihn treffen, bevor er zum Opfermahl hinaufsteigt. Alle werden mit dem Essen auf ihn warten, denn erst wenn er das Mahl gesegnet hat, dürfen die Gäste davon essen. Wenn ihr euch jetzt beeilt, dann trefft ihr ihn noch. Sie taten es. Und als sie die Stadt betraten, kam ihnen Saul entgegen. Kam ihnen Samuel entgegen. Er wollte gerade zur Opferhöhe hinaufsteigen. Jahwe hatte Samuel schon am Tag vorher offenbart: Morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus Benjamin zu dir schicken. Den sollst du zum Anführer meines Volkes Israel salben. Er wird es aus der Gewalt der Philister befreien, denn ich habe mein Volk angesehen und seinen Hilfeschrei gehört. Als nun Samuel Saul sah, sagte Jahwe zu ihm, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul dem Stadttor auch schon auf Samuel zu und bat, zeig mir doch, wo der Seher wohnt. Samuel erwiderte ihm, ich bin der Seher. Komm, steig vor mir auf die Opferhöhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh lasse ich dich weiterziehen und dann sage ich dir auch alles, was du auf dem Herzen hast. Wegen der Eselinnen, die dir heute vor 3 Tagen verloren gegangen sind, brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Man hat sie gefunden. Aber weißt du, auf wen sich die ganze Hoffnung Israels richtet? Auf dich und deine Familie. Aber ich bin doch ein Benjamit, erwiderte Saul. Mein Stamm ist der kleinste in Israel und meine Sippe die geringste im ganzen Stamm. Wie kannst du mir so etwas sagen? Ich muss sagen, ich liebe diese vertraute Beziehung zwischen Samuel und Gott. Merkt ihr das? Das ist echt ein vertrautes Miteinander zwischen den beiden. Saul sieht Samuel zum allerersten Mal, erkennt ihn nicht. Aber Gott hat Samuel bereits von Saul erzählt und auf dieses Treffen vorbereitet. Und im letzten Moment gibt Gott Samuel noch den entscheidenden Hinweis, das ist er. Das ist er. Hast du auch so eine vertraute Beziehung mit Gott? Hast du dich auch schon einmal so von Gott führen lassen, wie Samuel es tut? Ja, und Saul ist von dem Ganzen offensichtlich total überrascht. Und wie Samuel dann diese Bemerkung von wegen Hoffnung Israels macht, da reagiert er ganz, ganz bescheiden. Ich stamme doch nur aus Benjamin, dem kleinsten Stamm Israels. Und meine Familie ist die unbedeutendste Familie dieses Stammes. Das stimmt so zwar nicht ganz, wie wir am Beginn gehört haben, also so ist es nicht ganz korrekt, aber irgendwie schon sympathisch, oder? Ein bescheidener, schüchterner Mann, dieser Saul. Samuel führte Saul und seinen Diener in die Halle und wies ihnen die Ehrenplätze an der Tafel zu. Etwa 30 Mann waren eingeladen. Dann bat er den Koch, bring das Stück her, das ich zurückliegen ließ. Und da servierte der Koch die Keule und alles, was dazu gehörte, und legte es Saul vor. Und Samuel sagte, lass es dir schmecken. Es ist extra für dich aufbewahrt worden, als ich das Volk einlud. So war Saul an diesem Tag Samuels Gast. Dann gingen sie von der Opferhöhe wieder in die Stadt und unterhielten sich noch lange auf der Dachterrasse. Am nächsten Morgen standen sie früh auf und schon als die Morgendämmerung anfing, hatte Samuel Saul auf der Dachterrasse zugerufen, steh auf, ich will dich noch ein Stück begleiten. Als sie an der Grenze des Stadtgebietes gekommen waren, sagte er zu Saul, lass deinen Diener vorausgehen. Als dieses gegangen war, fuhr Samuel fort, bleib stehen, ich will dir ein Gotteswort verkünden. Samuel nahm die Ölflasche heraus und goss das Öl auf Sauls Kopf. Dann küsste er ihn und sagte, hiermit hat Jahwe dich zum Herrscher über sein Eigentum gesalbt. Wenn du jetzt weitergehst, wirst du beim Rahels Grab bei Zelzach an der Grenze von Benjamin 2 Männer treffen. Sie werden dir sagen, die Eselinnen, die du suchen gegangen bist, sind gefunden. Dein Vater sorgt sich jetzt nicht mehr um die Eselinnen, sondern um dich und überlegt, was er wegen dir übernehmen soll. Und wenn du weitergehst, wirst du zur Terebinte von Tabor kommen. Eine Terebinte, das ist so ein großer, so 7 Meter großer Baum, ein markantes Baum in der Landschaft, der sehr markant ist und Schatten spendet. Dort werden dir 3 Männer begegnen, die zu Gott nach Bethel und hinaufgehen. Einer trägt 3 Böckchen, einer 3 Brote und der dritte einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir 2 Brote geben. die sollst du von innen annehmen. Danach wirst du zum Hügel Gottes kommen, wo Wachposten der Philister stehen. Gleich am Stadtrand begegnest du einer Gruppe Propheten, die von der Opferhöhe herabkommen. Vor ihnen her werden Harfe, Tamburin, Flöte und Zither gespielt und sie weissagen. Dann wird der Geist Jahwes über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen. Und von da an wirst du ein ganz anderer Mensch sein. Wenn diese Zeichen bei dir eintreffen, dann tu einfach, was dir vor die Hände kommt. Denn Gott ist bei dir. Und wenn du einmal vor mir nach Pilger gehst, sollst du 7 Tage auf mich warten. Ich werde zu dir hinabkommen, um Brandopfer darzubringen und Freudenopfer zu schlachten. Dann werde ich dich wissen lassen, was du tun sollst. Als Saul von Samuel wegging, verwandelte Gott sein Herz. Alle Zeichen trafen am selben Tag ein. Ich lese noch ein Stückchen weiter. Alles schließen. Als Saul von Samuel wegging, verwandelte Gott sein Herz, alle Zeichen trafen am selben Tag ein. Und als sie an den Hügel kamen, begegnete ihnen eine Gruppe von Propheten. Der Geist Gottes kam über Saul, sodass er mit ihnen weissagte. Und alle, die ihn von früher kannten und sahen, dass er weissagte, fragten einander: Was ist denn mit dem Sohn vom Kisch gesehen? Wie kommt Saul unter die Propheten? Einer der Umstehenden meinte: Von denen kennt man nicht einmal den Anführer. Von daher kommt das Sprichwort: Ist denn auch Saul unter den Propheten? Als Saul mit den Weissagen aufgehört hatte, kam er zur Opferstätte. Wo seid ihr gewesen? Fragte Sauls Onkel ihn und seinen Diener. Wir haben die Eselinnen gesucht, antwortete er. Und als wir sie nicht finden konnten, gingen wir zu Samuel. Und was hat er euch denn gesagt? Wollte der Onkel wissen. Saul erwiderte: Er hat uns mitgeteilt, dass die Eselinnen gefunden seien. Was Samuel ihm über das Königtum gesagt hatte, erwähnte er aber nicht. Wenn ich diesen Anfang der Geschichte Sauls lese und das Ende kenne, dann frage ich mich irgendwie ständig: Wo ist der Haken? Wo ist der Haken? Das ist doch ein total netter, sympathischer junger Mann. Überhaupt nicht aufdringlich, überhaupt nicht macho-mäßig, eher schüchtern und vorsichtig. Und das soll derselbe sein, der dann später jähzornig Speere nach David schmeißt, der krankhaft eifersüchtig sein konnte, der David dann mit dem Heer verfolgt und Menschen niedermetzeln ließ, die sich ihm in den Weg stellen. Aber vielleicht wird uns diese Geschichte deswegen mit so vielen Details erzählt, damit wir erkennen, dass dieser junge Mann ein ganz normaler, netter, junger Mensch war. So wie du und ich. Und dass etwas von Saul auch in dir und mir steckt. Eigentlich von allem, was wir bisher gehört haben, war dieser junge Mann die perfekte Wahl für den ersten König des Volkes Israels. Er war groß, er war schön, er machte was her, er hatte einen guten Umgangston, eine gute Herkunft, angesehene Familie. Okay, ja, ein bisschen schüchtern und vorsichtig, das ist vielleicht nicht so gut für einen Anführer, aber daran kann man ja arbeiten. Und jetzt wurde er ja nun gesalbt. Und habt ihr diesen einen Satz hier gesehen? Als Saul von Samuel wegging, verwandelte Gott sein Herz. Das heißt, Saul hat am eigenen Leib erlebt, wie real und groß Gott ist. Und dass Gott auch hinter ihm steht. Wenn Gott Ja zu dir sagt und dieses Ja auch dann noch durch 3 Zeichen bestätigt, dann kann doch eigentlich nichts mehr schiefgehen. Und doch tut es das. Und das sollte uns alarmieren. Auch wenn Gott Ja zu uns sagt und sogar unser Herz verwandelt, ist damit nicht alles erledigt. Wir müssen dieses Ja zu uns auch annehmen und glauben und ihm vertrauen. Und dein Herz ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Gott und dir. Ja, er verwandelt es. Er macht das, was nur er tun kann. Aber du musst tun, was nur du tun kannst. Du bist für dein Herz verantwortlich. Herz steht für dein inneres Wesen. Für all das, was dich innen ausmacht. Für deinen Willen, dein Denken, deine Emotionen, deine Seele. Das alles muss immer wieder in Gottes Licht gebracht werden. Wir entscheiden selber, welche Art von Herz wir haben wollen. Ob wir ein verschlossenes Herz haben wollen oder ein geteiltes Herz haben wollen oder ein stolzes Herz oder ein trotziges oder ein ängstliches, ein bitteres oder ein offenes Herz. Und so gesehen war diese Salbung Sauls kein Abschluss, sondern eigentlich ein Startschuss. Ein Startschuss für eine wunderbare, frucht- und segenbringende Zusammenarbeit zwischen Saul und Gott. Und wenn wir in den nächsten Kapiteln weiterlesen, werden wir merken, dass vermutlich genau in dieser Zusammenarbeit das Problem lag. So perfekt Saul hier auch am Anfang beschrieben wird. Wenn man weiß, wie es endet, dann merkt man schon hier ein paar ganz, ganz, ganz winzig kleine Details. Winzig kleine Details, die eigentlich jetzt kein Problem in dem Sinn sind. Es sind winzig, winzig kleine Details. Und hätte Saul diese Dinge einfach ganz offen in Gottes Licht gebracht, es wäre kein Thema. Aber es sind zwei winzig kleine Details. Hinter seiner gewissenhaften, vorsichtigen Art könnte auch eine Form von Angst stecken. Immer wenn man etwas vermeiden möchte, dann spielt Angst ein. Ist irgendeine Form von Angst im Spiel. Die Frage ist immer, warum will ich das jetzt eigentlich vermeiden? Wie da ganz am Anfang die Suche nach dem Esel lange dauert und Saul vorschlägt, die Suche abzubrechen, dann möchte Saul vermeiden, dass Vater sich Sorgen um ihn macht. Warum möchte er das vermeiden? Oder wie der Knecht dann vorschlägt, zum Seher zu gehen, aber Saul einwendet, dass er nichts hat, was er dem Seher dafür geben könnte. Was möchte er da vermeiden? Eine Idee? Was möchte er vermeiden?
Schlechte Nachrede.
Schlechte Nachrede? Ja.
Es gehört sich nicht.
Richtig, ja. Vielleicht möchte er vermeiden, etwas Unangemessenes zu tun oder etwas Peinliches zu tun oder wie auch immer. Genau. Und beides ist für sich genommen an dieser Stelle komplett harmlos. Wirklich, komplett harmlos. Aber wenn man liest, dann ein paar Kapitel später, dass er ganz offen davon spricht, Angst vor Leuten zu haben und diese Angst dann seine Entscheidungen beeinflusst, dann könnte es sein, dass wir hier bereits ganz, ganz kleine, leise Vorzeichen dieser Angst sehen können. Das zweite Auffällige ist seine fast übertriebene Bescheidenheit, oder? Habt ihr das gemerkt? Er war schön und groß und Teil einer berühmten, angesehenen Familie, aber er stellt sich selbst scheinbar lieber als klein und unbedeutend dar. Und selbst nachdem Gott ihm zu ihm Ja gesagt hat und er diese großartigen Dinge erlebt hat, ja, die das alles unterstreichen, verschweigt er es lieber vor seiner Familie. Ein paar von uns waren bei der Seelsorgeschulung mit Karin Ebert. Und dort haben wir eine wichtige Sache gelernt. Wir haben gelernt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Angst, Minderwert und Stolz. Und wenn man das weiß, dann wird man jetzt hier hellhörig. Es geht hier um die Angst, gedemütigt zu werden. Die Angst, etwas zu tun, was irgendwie zum Verlust der Selbstachtung führt. die Angst, Bewunderung und Anerkennung zu verlieren. Menschen, die so eine Angst haben, schützen sich hinter Stolz. Mit Stolz verstecken sie diese Angst. Und der Punkt ist, dass Stolz kann sich entweder in Hochmut und Überheblichkeit zeigen, aber genauso auch in Minderwert, indem man sich absichtlich unter Wert verkauft. Alles nur, damit um jeden Preis diese Angst versteckt wird, die man eigentlich hat. Man will um jeden Preis diese Angst verstecken. Und diese Angst hat ihre Wurzel in einer falschen Identität, einer falschen Sicht auf sich selbst. Wenn deine Identität davon abhängt, was andere Menschen über dich sagen oder denken, dann siehst du dich nicht richtig. Wenn deine Identität davon abhängt, was du tust oder leistest, dann siehst du dich auch nicht richtig. Und wenn deine Identität davon abhängt, dich darüber definiert, was du besitzt, dann ist das auch nicht die Wahrheit. Aber wenn du Gottes Ja zu dir ins Gesicht sehen und annehmen kannst, dann siehst du dich völlig richtig. Dann siehst du dich so, wie du wirklich bist. Geliebt, wertvoll und angenommen. Und diese Angst löst sich in Luft auf. Und weder Hochmut noch Minderwert müssen dich noch schützen. Und so gesehen bekam Saul von Gott eigentlich das größte und perfekte Geschenk. Er bekam Gottes Ja. Er bekam Gottes Ja in Form eines alten Samuels, der ihn ehrte. Und eigentlich für ihn ein Festmahl ausrichten ließ. Er hat ihn wirklich, Samuel hat Saul geehrt. Er bekam Gottes Ja in Form einer Salbung. Er bekam Gottes Ja in Form eines veränderten Herzens. Und er bekam Gottes Ja in vielen bestätigten Zeichen, die alles nur diese eine Sache bestätigten. Gott sagt Ja zu dir. Und so nebenbei, diese Zeichen waren eigentlich mehr als nur Bestätigungen. Hinter jedem Zeichen wartete eine ganz wichtige Lektion, die Saul helfen sollte auf seinem Weg. Das erste Zeichen führte ihn zum Grab Rahels. Das war der Ort, wo sein Vorfahre, der Stammvater Benjamin, geboren wurde. Seine Mutter Rahel starb bei der Geburt. Und im letzten Atemzug gab sie ihrem Kind den Namen Benoni, Sohn meiner Not. Aber Jakob gab ihm einen neuen Namen, Benjamin, Sohn meiner Rechten. Da wo wir Menschen ans Ende kommen, bringt Gott dennoch Segen hervor. Und genau dort am Grab seines Vorfahren, trifft er jemanden, der ihm sagt, was er inzwischen eh schon weiß. Ja? Die Eselin wurden gefunden. Er hat es schon dreimal mitbekommen. Und dass sein Vater sich um Sorgen macht. Und Saul wird hier erneut erinnert, dass er aus eigener Kraft etwas nicht tun konnte. Da, wo wir Menschen an unser Ende kommen, bringt Gott dennoch Segen hervor. Das zweite Zeichen führt ihn zu der Rampentite am Weg nach Bethel. Das ist genau die Stelle, wo sein Vorfahrer Jakob die fremden Götzen vergraben hat, wie er zurück nach Israel gekommen ist. Und hier würde er freundlichen Menschen begegnen, die in seine leeren Hände ein köstliches Geschenk legen würden. Ein Geschenk, das er unbedingt annehmen soll. Und das dritte Zeichen führte ihn an einen Ort, wo zwei Sachen waren. Da war der Hügel Gottes und da war der Wachposten der Philister. Und er sollte sich nicht voller Elan auf den Wachposten der Philister stürzen, sondern er sollte sich dem Hügel Gottes zuwenden, dem Propheten zuwenden. Gottes Ja hätte so viel Gutes in Saul bewirken können. Lernen wir von Saul. Achten wir auf die Dinge, die wir vermeiden, die uns Angst machen, und verstecken wir unsere Angst nicht. Weder hinter Hochmut noch hinter Minderwert, sondern bringen wir das in Gottes Licht. Deine Geschichte begann schon lange vor deiner Geburt im Herzen Gottes mit einem Ja. Und dieses Ja hat dich ins Leben gerufen. Und dieses Ja scheint auch heute freundlich über dir. Und aus diesem Ja heraus darfst du leben.